Ja, guten Morgen auch von meiner Seite und natürlich jedem, den ich noch nicht gegrüßt habe und ein schönes neues Jahr und ein gesegnetes neues Jahr gewünscht habe. Das möchte ich dann von dieser Seite, von dieser Stelle aus dann auch tun, auf dass dieses 2021 besser wird und noch erfolgreicher wie 2019 und 2018 und so weiter. Ja, ich würde gerne zum Anfang nochmal kurz beten. Ja, Herr, du kennst uns und du weißt, was in uns drin ist und wie wir uns fühlen. Du weißt, was für Sorgen wir haben und was uns bewegt. Du weißt, was uns Freude macht und was uns Angst macht. Du kennst uns durch und durch, du kennst unsere Geschichte, du schaust einfach ganz tief in uns rein. Das ist gut so, dafür wollen wir dir danken. Herr, du weißt, wie wir zu dir stehen und dass wir dir gerne nachfolgen wollen. Und du weißt, dass das oft auch nicht ganz einfach ist, dass wir uns manchmal schwer tun damit. Wir wollen dich bitten, dass du uns dabei hilfst, dass du jetzt in der Predigt hilfst, dass wir auf dich hören können, dass du reden kannst zu uns. Bitte helf du uns, dass wir unsere Herzen aufmachen können und auf so offene Ohren für dein Reden haben. Segne du uns mit dein Wort. Amen. Ja, ein neues Jahr hat ja wieder angefangen und das ist ja immer so, man nimmt sich ja so allerhand vor. Also vielleicht je älter man wird, desto eher hört man damit auf, weil man es ja eh nicht schafft. Aber immer wieder so dieses, ja, was nimmt man sich so vor? Zu Weihnachten hat man schon wieder zu viel Lebkuchen gegessen und der Stollen war auch so lecker. Eigentlich müsste man nochmal so ein paar Kilo abnehmen oder so, ne? Das ist so ein typisches Ding, was man, und eigentlich fühlt man sich so in seiner Haut auch nicht ganz so wohl. Also so 5 bis 10 Kilo mal runter, das wäre gar nicht verkehrt. Das ist so ein schönes Ziel. Was heißt schön? Das ist so ein Ziel, was viele auch einfach haben. Ob das immer schön ist, das weiß ich nicht. Manche nehmen sich vor, ja, das letzte Jahr und die letzten Jahre waren vielleicht gekennzeichnet davon, dass man von irgendwelchen Süchten nicht losgekommen ist. Und ganz egal, was das ist, da könnten wir doch jetzt eigentlich mal mit anfangen. So, nicht mehr rauchen oder auch kein Alkohol mehr trinken oder einfach Medienkonsum einschränken oder vielleicht ganz aufhören damit, weil es einem einfach nicht gut tut, was auch immer. Ich nehme mir zum Beispiel vor, etwas zu renovieren bei uns im Haus, das wäre etwas. Oder man kann das auch ganz anders, man kann sich ganz andere Dinge vornehmen. Man kann so diese zwischenmenschlichen, das ist 2020 war jetzt ja ein bisschen eingeschränkt alles, aber man kann sich jetzt vornehmen, ach, man baut an den Beziehungen, die man so hat und die man hat schleifen lassen. Und man schreibt vielleicht jeden Monat 3 Briefe zum Beispiel, oder? Das wäre doch was. Oder jede Woche 10 WhatsApp oder man stellt jeden Tag etwas in den Status von WhatsApp, einen schönen Bibelvers oder so, auf Hessisch oder irgend sowas. Ne? Das könnte man ja machen, um andere zu erfreuen, um einfach nochmal eine Beziehung zu den anderen herzustellen. Das wäre ein schöner Vorsatz, ein guter Vorsatz. Oder andere sagen sich, ach, ich will Strom sparen, mein Fußabdruck, also dieser grüne, dieser ökologische, der ist nicht ganz so, wie er sein soll und so weiter. Gibt so vieles. Was steckt dahinter, hinter all diesen Wünschen, diesen Veränderungen? Steckt ja dahinter. Man möchte irgendwie was verändern, weil das Vergangene nicht ganz so gut gelaufen ist. Oder die vergangenen Jahre vielleicht sogar nicht ganz so gut gelaufen sind. Und dabei ist es eigentlich egal, ob man jetzt ein Christ ist oder ob man Moslem ist, ob man Atheist ist, ob man Hindu ist, wie auch immer. Solche Vorsätze kann man sich immer machen, weil es bei keinem wirklich immer richtig hinhaut. Das ist so ganz universell, könnte man sagen. Veränderungen sind einfach nicht immer, aber oftmals gut und auch nötig. Das merken wir eigentlich Schritt für Schritt, jeden Tag aufs Neue. Wenn der Apostel Paulus einen Brief schreibt, dann ist das meistens so, dass er einen zum Anfang einen Gruß sagt, ganz kurz, so zwei Verse, drei Verse, und dann kommt so ein theoretischer, theologischer Teil, wo er etwas ausbreitet. Und dann, oftmals ist das so, nach der Hälfte etwa, dann schwenkt er dann um, dieser ganze theologische, dogmatische Teil ist dann zu Ende und dann kommt er, was hat uns das jetzt für unser Leben zu sagen? Also kommt dann von hinten davon, das ist so der praktische Teil. Und so ist das auch bei unserem Kolosserbrief, du hast es ja gerade schon gesagt, wir machen im Kolosserbrief heute weiter, übrigens ab Vers 6, nicht ab Vers 5. Ich glaube, das habe ich falsch weitergegeben. In der Predigtreihe geht es also heute weiter. Und so ist das auch, wir kommen jetzt, wir haben diesen ganzen theoretischen Teil, den haben wir in den letzten Predigten schon gehört. Und jetzt schwenkt er um und jetzt wird es ganz, ganz praktisch. Eigentlich jeder Vers, jeder Satz ist ganz praktisch und da können wir eigentlich, der eine kann mit dem einen Vers mehr anfangen, der andere mit dem anderen und spricht den mehr an. Es ist halt so. Wie immer könnte man ganz, ganz viel dazu sagen, aber also heutige Predigttext, der ist eigentlich in zwei Teile geteilt. Und wenn ich nur den ersten Teil nehmen würde, weil da steckt ganz, ganz viel drin, da kann man auch zwei Predigten drüber halten, nur drei, dann würde der zweite Teil eigentlich fehlen. Denn es geht um dieses Ablegen. Man könnte jetzt hier so ein Hemd nehmen und das könnte man ablegen. So kann man im ersten Teil, legt man da einfach mal was ab. Und jetzt ist die Frage, was legt man alles so ab? Ne? Also, Paulus macht diesen großen Schwenk über die Theorie. Und er sagt ja, schreibt einen Brief an die Gemeinde in Kolossea. Und er sagt, er hat gemerkt und hat gehört, da ist ein Problem in der Gemeinde. Da kommen Menschen und die machen, sagen Dinge, die eigentlich nicht dem Evangelium gemäß sind. Und er macht einen weiten, weiten Bogen. Und ich habe mir überlegt, das ist eigentlich so wie ein 400-Meter-Lauf. Ein 400-Meter-Lauf wird irgendwann gestartet und das eigentlich will er ins Ziel kommen. Und so Paulus will auch ins Ziel kommen. Er möchte ja der Gemeinde in Kolossä was sagen. Das ist das Ziel, was er denen eigentlich sagen will und wie sie sich zu verhalten haben. Aber dazu macht er erst einen großen Bogen, macht er erst die erste Kurve und läuft eigentlich vom Ziel viel weiter weg. Und man fragt sich, ja, wo will er denn jetzt hin? Und dann läuft er auf der anderen Seite der Bahn, bis er dann irgendwann dann doch wieder ankommt und dann merkt man, jetzt kommt er zum Ziel. Und das Problem war ja, dass Leute gesagt haben, du musst noch dieses und jenes tun. Du musst dich noch beschneiden lassen, du musst noch verschiedene Feste einhalten, du musst noch vielleicht irgendwelche Wallfahrten machen, was auch immer. Du musst verschiedene Dinge einfach tun, damit du ordentlich Christ sein kannst. Und dann sagt Paulus, pass mal auf, ich zeige euch jetzt mal Jesus, wer Jesus ist. Und das ist jetzt der weite Bogen, den er macht erstmal. Er geht erstmal die Runde, die geht erstmal vom Ziel scheinbar weg. Aber es ist der Weg zum Ziel hin. Er zeigt dir nämlich, wer Jesus ist. Und Jesus ist derjenige, der Himmel und Erde gemacht hat. Er ist der Schöpfer. Er war bei der Schöpfung dabei. Er ist derjenige, der die Errettung geschaffen hat. Er ist derjenige, der dir Sündenvergebung gegeben hat. Er ist derjenige, in dem alles zu finden ist, was man braucht. Alle, an einer Stelle heißt es, alle Schätze der Weisheit sind in Jesus. Alle Schätze der Erkenntnis sind in ihm verborgen. Alles, was wir brauchen zum Denken, zum Nachdenken, zum ordentlich Leben, sind in Jesus. Und dann ist er schon auf der anderen Seite. Es kommt die nächste Kurve und dann sagt er so, nun, wenn ihr wisst, wer Jesus ist, dann braucht ihr euch doch eigentlich nur an ihn dran zu hängen. Da braucht ihr nur auf ihn zu schauen. Da braucht ihr euch nur nach dem auszustrecken, was da ist. Ihr braucht den ganzen anderen Klumpatsch gar nicht. Die anderen Klumpatsch, ihr seid alle gestorben. Braucht ihr nicht. Ihr seid frei gemacht. Christen sind frei gemacht. Frei von allen Zwängen. Und schaut dann hin auf Jesus. Streckt euch aus nach dem, was oben ist. Das war das bei der letzten Predigt. Da könnte man jetzt ja sagen, wenn man zur Freiheit berufen ist, ja dann ist es ja alles eigentlich belanglos. Dann ist ja belanglos, wie ich jetzt lebe, oder? Wenn ich frei bin, dann kann ich alles machen. Und da kommt er jetzt in einem ganz praktischen Teil und sagt, nee, so geht das mal nicht. Man ist zwar frei, aber nicht frei, alles zu tun. Und ich lese euch jetzt vor, Kolosser 3, Vers 5 fange ich schon an. Und ich habe da eine andere Übersetzung, die mir eigentlich ganz gut gefallen hat. Aus einer Auslegung habe ich die genommen. Tötet deshalb die Glieder, die auf der Erde sind. Unzucht, Unreinheit, unbändige Leidenschaft, abartige Begierde und vor allem die Habgier, die dem Götzendienst gleichkommt. Und ihretwegen kommt der Zorn Gottes. Auch ihr habt diese Dinge einst praktiziert, als ihr darin verstrickt wart. Nun aber müsst ihr auch alle diese ablegen. Zorn und Wut, Bosheit, Lästerung und schändliches Gerede. Hört auf, einander zu belügen, denn ihr habt den alten Menschen zusammen mit seinen Praktiken ausgezogen. Und den neuen Menschen angezogen. Dieser wird durch Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat, erneuert. Dort, wo er ist, kann es keinen Griechen oder Juden, keinen Beschnittenen oder Unbeschnittenen, keinen Barbaren oder Skiten, keinen Sklaven oder Freien mehr geben, sondern Christus umfasst alles und ist in allem. Wenn wir mit Christus gestorben und auferweckt worden sind, das war das letzte Mal, wenn wir mit ihm gestorben und auferweckt worden sind, das ist das Bild für die Taufe, der Beginn des Christseins, normalerweise im biblischen Gebrauch eigentlich beginnend mit der Taufe, dann kann alles neu werden. Gestorben und wieder aufgefahren. Alles wird umgekrempelt. Und zwar von Kopf an, über die Gefühle, hin zu den Trieben, die wir haben, bis hin zu vielen Einzelheiten des alltäglichen Lebens. Der ganze Charakter des Christen soll verändert werden. Wie geschieht Veränderung? Wie geschieht das eigentlich? Veränderung geschieht, indem ich hinschaue auf Jesus. Indem ich mich von ihm belehren lasse, indem ich mich von ihm lehren lasse, indem ich einfach fasziniert bin von dem, was Jesus getan, gesagt hat, wer Jesus ist, wie er gelebt hat. Paulus fängt an, ganz radikal, und sagt, tötet deshalb die Glieder. Tötet sie. Also ganz radikal fängt er an. Tötet diese Dinge, ganz konsequent. Ganz konsequent muss angefangen werden. Tötet sie. Und da kommt eine fünffache, ich habe es ja immer so gezeigt hier, das sind fünf Dinge, sind zwei Fünfer Auflistungen. Das sind vier Sachen, die alle irgendwie mit dem sexuellen Leben zu tun haben. Und zwar dem sexuellen Leben, das nicht der Schöpfungsordnung Gottes entspricht. Tötet das. Schöpfungsordnung Gottes? Ein Mann, eine Frau. Nicht ein Mann und fünf Frauen? Oder eine Frau und drei Männer? Auch nicht ein Mann und ein Mann oder eine Frau und ein Mann und nein. Und das heißt auch nicht, da steht zum Beispiel sofort Pornografie. Auch das gehört dazu. Auch das zerstört den Menschen. Auch das zerstört dieses schöpfungsgemäße sexuelle Leben des Menschen. Und das ist ganz wichtig. 4 Ausdrücke, die alle in diese gleiche Richtung gehen. Und damit fängt er an. Dieser Trieb ist so sehr stark in uns Menschen. Und auch da werden wir ganz, ganz stark an der Hammelbeine von, naja, von dem Widersacher in den Abgrund gezogen. Was uns einfach bindet, was Ehen kaputt macht, was Beziehungen kaputt macht, was die Gefühlswelt kaputt macht, was alles kaputt macht letztendlich. Er sagt, das tötet das. Nicht, haltet euch davon fern, flieht davon. Nein, tötet diese Sachen, ganz radikal. So fängt es an. Wir leben ja anders heute. Unser Zeitgeist ist ja anders. Unser Zeitgeist heißt, du kannst mit allen. Und das ist nur gut, wenn es schon früh genug anfängt. Und es ist alles super. Und probier dich nur aus. Verwirkliche dich selber. Man muss es doch mal probiert haben. Man muss doch gucken, ob man zusammenpasst zum Beispiel. Nee. Lebe so, dass du viel Genuss hast. Auch und vielleicht gerade im sexuellen Bereich. Doch das ist nicht der richtige Weg. Es ist eben immer dieses auf einen selber Bezogene. Merken wir das? Auch diese ganze Pornografie, das ist alles auf einen selbst bezogen. Dass ich die Befriedigung habe. Wir werden das nachher noch sehen, dass es einen Unterschied gibt, was wir stattdessen tun sollen, nämlich auf den anderen bezogen sein sollen. Paulus ist radikal, er sagt, tötet. Vielleicht ist er zu radikal. Vielleicht sollen wir uns eher an Jesus halten. Jesus war ja der Sanftmütige schlechthin. Vielleicht ist Paulus ja sowieso ein verschrobener Typ und war nicht verheiratet und was weiß ich was. Und Jesus sagt, wenn dir dein Auge Anlass gibt zur Sünde, dann reiß es aus. Es ist besser, dass du einäugig ins Reich Gottes eingehst. Ist das nicht radikal? Jesus ist mindestens genauso radikal wie Paulus. Sehe dieses, Gott ist noch mit der Habsucht, da komme ich gleich noch drauf. Es sind ja, sehe die Frage, das sind ja eigentlich, es sind einmal Sachen, die aus einem selber rauskommen, so, aber es ist ja eigentlich auch nur so ein, er fängt irgendwo an. Es sind Dinge, die einem Menschen auch nicht gut tun. Das ist eigentlich Sünde. Tötet die Sünde in euch. Was ist Sünde? Da habe ich schon mal gefragt, was ist eigentlich Sünde? In der Bibel steht nicht drin, Sünde, Doppelpunkt, und dann kommt so eine, wie im Lexikon, so eine Erklärung. Das steht da nicht. Sünde ist letztendlich nichts anderes. Man muss nicht moralisch denken oder so. Sünde ist alles das, was vom Ziel wegbringt. Das ist eigentlich die Zielverfehlung. So wie, wenn man mit dem Pfeil und Bogen, Horst ist jetzt nicht da, ist ja wohl im Urlaub, wenn man mit dem Pfeil und Bogen schießt und dann will man auf die Zielscheibe mitten rein. Und wenn ich daneben bin, dann ist es verfehlt. Ziel verfehlt. Gott hat den Menschen etwas gesagt, wie es gut ist zu leben, wie es gut ist und wie es fruchtbar ist zu leben, wie es einfach erfüllend ist zu leben, wie jeder Mensch ein gutes Leben leben kann. Und wenn ich dieses Ziel ansteuere, dann lebe ich richtig. Wenn ich das Ziel verfehle, dann ist es mit Sünde zu vergleichen. Das waren diese 4, und dann kommt das nächste, das ist der 5. Und das vor allem, ja, guck mal hier, und vor allem die Habgier, also tötet deshalb die Glieder, vor allem die Habgier, die dem Götzendienst gleichkommt. Die Habgier, das Wesen. Was ist eigentlich Götzendienst? Götzendienst ist, wenn man sich irgendetwas bastelt und davon etwas, das anbetet und davon erhofft, dass dieses Teil einen hilft, einen Schutz gibt zum Beispiel oder Frieden gibt, dass man irgendetwas bekommt. Gute Ernte vielleicht, ein Sieg, ein Krieg. Letztendlich ist Habgier auch nichts anderes. Ich will etwas haben, damit ich etwas bekomme, eine Befriedigung zum Beispiel. Etwas haben, damit ich besser dastehe als der andere. Etwas haben, damit ich irgendwie mich brüsten kann, wie auch immer. Dabei geht es auch nicht nur um materielle Dinge. Es kann auch Befriedigung sein, der Lust zum Beispiel oder der eine Anerkennung haben wollen. Dass man einfach alles Mögliche auf sich zieht, damit man Anerkennung hat und sich selber wieder in den Mittelpunkt stellt. Und genau das ist das, was Paulus verurteilt und sagt, das ist Götzendienst. Das sollt ihr vor allen Dingen fliehen. Habsucht, haben wollen, Sexualität, immaterielle Dinge, wie es genannt, so Anerkennung oder Macht haben wollen, Einfluss haben wollen, das alles auf sich ziehen, alles auf sich zu konzentrieren und nicht abzugeben und nicht weiterzugeben, nicht sich selber zurückzunehmen. Es ist nichts anderes wie Götzendienst. Sich bewusst machen, was Sünde ist, lässt uns gleichgültig ihr gegenüber werden. Mache ich mir keine Gedanken zur Sünde, frage ich mich nicht, ob Jesus überhaupt in meinem Leben reinsprechen kann? Mache ich das? Hinter all dem steht ja die Einstellung, ich mache, worauf ich Lust habe. Und ich hole mir das, was ich gerne möchte. Und diese Lebenseinstellung, dieser Lebensentwurf, der jetzt ja, zeitgeistmäßig überall gelebt, vorgelebt wird, ist letztendlich zerstörerisch. Zerstörerisch für jede Art von Beziehung und zerstörerisch für jede Art von Zusammenleben auch. Bei der zweiten Liste, die Paulus anführt, geht es viel um Worte, die nach außen getragen werden. Lästerung zum Beispiel. Lästerung, etwas über andere zu sagen, das können wir alle ganz gut. Ich glaube, das ist vielleicht so das Alltäglichste überhaupt, dass wir über andere etwas sagen. Und wenn es nicht gut ist, dann ist es gelästert. Fragen wir uns vielleicht, bevor wir über andere was sagen, ist das jetzt wirklich nötig, dass ich das tue? Ist das hilfreich? Ist das gut? Worte können so sehr verletzen. Nicht umsonst, sagt der Apostel Jakobus in Jakobus 3, werdet nicht viele Lehrer. Ganz wichtig. Wir Christen sollen freundlich reden, erbaulich reden, erbauend reden, nicht schlecht reden. Wir Christen sollen in der Wahrheit bleiben. Ganz, ganz wichtig. Nicht manipulieren, in der Wahrheit bleiben. Etwas wie eine Kleidung ablegen, ich habe das hier so getan, man könnte jetzt noch mehr ablegen. Warum macht man es? Man legt etwas ab, weil es vielleicht dreckig ist. Und wenn ich etwas ablege, je mehr ich ablege, desto nackter werde ich. Und dann wird es Zeit, dass man wieder etwas anlegt, anzieht.